Wie groß ist Gott für uns? Ein Psalm Asafs. Gott, der Herr, der Mächtige, redet und ruft der Welt vom Anfang der Sonne zu bis zu ihrem Niedergang. Ein Psalm Asafs. Da habe ich mich gefragt, wer ist das jetzt? Übrigens, es gibt 12 Psalme, die dem Asaf zugerechnet werden. Aber wer ist dieser Mann? Nun, Gottes Wort gibt auch die Antwort darauf. Im ersten Buch der Chroniker erfahren wir von ihm, wer es ist. Asaf ist ein angesehener Psalmsänger gewesen. Ein Levit aus dem Stamm Levi, am Hof Davids eingesetzt. Ich weiß manchmal, wenn Gott uns etwas vermitteln will, dann gebraucht er auch die Musik. Da gibt es besondere Lieder, die uns packen, die uns ergreifen, die uns tragen, die uns begleiten. Ich könnte etliche zitieren, Bonhoeffer, von guten Mächten wunderbar geborgen. Und Gott weiß, wenn er unser Herz erreichen muss und will, wie er das machen soll. Ich erinnere mich noch an Zeiten im Evangeliumsrundfunk. Eine Etage tiefer war Gerhard Schnitte. Und es war eine große Veranstaltung geplant. Horst Marquardt sprach mit Gerhard und sagt, wir brauchen für diesen großen Gottesdienst ein ganz besonderes Lied. Und nun, der Gerhard ist besonders begnadet worden von Gott, war nicht nur ein Psalmsänger, sondern er war auch ein Liederdichter. Und liebe Geschwister, die ihr in der Musik zu Hause seid, ihr ahnt gar nicht, was ihr wirklich durch das gesungene Lied vermitteln könnt. Henry hat das mir vorhin in der Stille gesagt, hat gesagt, ich habe gejubelt, als ich gesehen habe auf dem Programm, wie groß bist du, dieses Lied, oder großer Gott, wir loben dich. Und sagt, und das wollte ich auch draufschreiben am ersten Advent, das Lied müssen wir unbedingt, kann man das zweimal hintereinander singen? Na, ich weiß nicht, ihr dürft nachher abstimmen, ob man es zweimal singen darf. Wenn einen ein Lied packt und bewegt, ist das ganz wichtig. Ein hochgeschätzter Gesangsmeister. Nun geht es aber nicht nur um Asaf. Es geht ja eigentlich, dass Asaf ausgesucht worden war, etwas auszuteilen, eine Botschaft zu vermitteln. Hören wir einmal hinein. Denn er war ein Mann, den Gott gebrauchen konnte, um wirklich in das Volk hineinzusprechen, hilfreich. Und ich glaube, das ist, was wir heute auch wieder brauchen. Darf ich auch sagen, steht nicht auf meinem Zettel, aber ich sage es einfach mal. Über 60 Jahre sind wir jetzt verheiratet. Und wir hatten heute Morgen gerade, sagte ich auch dem Henrich, die Andacht aus Lukas Kapitel 14 ab Vers 25, als Jesus sich umdreht zu dem Volk, die ihm nachfolgten. Und er sagt, wer zu mir gehören will, der muss einen Preis bezahlen. Und sind wir überhaupt noch bereit, um Jesu willen diesen Preis zu bezahlen? Nun, was ich damit sagen wollte, ist, meine Frau sagt, doch, wir waren bereit. Aber ich habe gestern Abend gemerkt, als ich noch bis am späten Abend beschäftigt war mit meinen Gedanken und mit der Predigt für heute, und sagt, kommst du denn überhaupt nicht mehr aus dem Büro raus? Und dann, als ich aus dem Büro rauskam, war meine Frau verschwunden. Ich war nochmal in der Haustür, sie war nicht aus der Haustür verschwunden. Sie hatte sich still ins Bett gelegt und war schlafen gegangen, ohne sich zu verabschieden. Das ist sehr selten in der Form. Es war einfach, wir waren hineingenommen jetzt in diesen Gottesdienst. Und da war jetzt der Herr an der ersten Stelle. Und sie sagt mir heute Morgen beim Frühstück, und wir haben es nicht einen einzigen Tag in unserem Leben bereut. Vers 1. Gott, der Herr, der Mächtige, redet und ruft der Welt vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang. Gott, der Herr, der Mächtige. Drei Begriffe kommen hier vor. Meine Überlegung dabei war, es ist El Elohim Jehova. Das heißt vom Grundtext her, drei entscheidende Begriffe für Gott. Ist Gott für uns noch so relevant, so groß, so mächtig, so der Erhabene? Und er redet. Hören wir ihn überhaupt noch? Geschwister, unser Problem, das wir haben, in der Zeit, als das geschrieben worden war, und die Menschen waren unterwegs, später auch die Emmaus-Jünger, und sie unterhielten sich miteinander, da konnten sie den ganzen Tag unterwegs gewesen sein, ohne dass ein anderer sie angeredet oder mit ihnen gesprochen hätte. Sie waren alleine unterwegs und keiner, der mit ihnen redete. Heute ist es so, wir sind so zu von Nachrichten, Informationen, die auf uns eindrängen. Wir hören gar nicht mehr, wenn er, der Allmächtige, der Herr und Herrscher des Himmels, zu uns redet. Geschwister, müssen wir nicht noch einmal ganz neu da zur Besinnung kommen? Und wenn er redet, dann hat er uns doch etwas mitzuteilen. Er will mit uns kommunizieren. Henry hat das so deutlich eben auch erklärt. Das ist, worum es geht in der Gemeinschaft mit Gott. Er will mit uns reden, weil er eine Gemeinschaft mit uns haben will. Er, der Mächtige, der Herr, der Höchste, der Oberste im ganzen Universum. Er redet mit uns. Haben wir Zeit? Können wir zuhören? Interessiert es uns überhaupt, was er zu sagen hat? Ich war froh, heute Morgen beim Frühstück, alles war wieder ganz ideal, ohne allein der Blick, wie meine Frau mich anschaute, das war alles in Ordnung. War nicht, also, dass ich jetzt zu lange im Büro verschwunden war. Aber wie gut ist es doch, wenn wir einmal vor Gott eine Pause machen können und sagen, Herr, wie bist du denn eigentlich mit mir und mit meinem Leben zufrieden? Eines Tages wird Gott das zeigen, wie er mit uns zufrieden wird. Kommt in diesem 50. Psalm auch ganz deutlich vor, ich habe so lange geschwiegen und zugeschaut. Ich denke, wenn wir die Weltsituation sehen und betrachten, Gott schaut auch da nur zu und sagt, noch eine Weile, noch eine Gelegenheit. Zurückkommen auf dem ersten Advent. Die Predigt werde ich ja nun nicht halten, aber ich will sie auch nicht halten. Aber ich hatte in den Gedanken gesagt, können wir mal ganz still in unserem Herzen nachfragen, Wann habe ich das letzte Mal ein Zeugnis gegeben von der Gnade Gottes zu einem, der sie nicht kannte? Wann hast du das letzte Mal ein Zeugnis gegeben von der Gnade Gottes zu jemandem? Nun muss ich zugeben als Pastor, ich will keine Peinlichkeiten bringen, muss zugeben als Pastor, ist das nicht immer ganz einfach. Und nicht jeder hat die Gelegenheit oder die Begabung, alles, was sich bewegt, auch anzusprechen. Meine Tante hatte die Begabung. Sie kam aus Hannover, sie war Single, aber sie war wirklich eine Person, die stieg nur in den Zug. Das dauerte nicht lange, nach 3, 4 Minuten im Zugabteil hat sie ihren Koffer daneben hingestellt, hat gesagt, könnten Sie mir mal helfen, den Koffer da oben hinzusetzen? Und machte das der Gegenüber und sagte, vielen Dank, Sie sind aber wirklich freundlich, solche Leute trifft man sehr selten. Und dann war sie schon mitten im Gespräch und redete, ja, und vermittelte das. Manche haben die Begabung. Elfriede habe ich besucht diese Woche. Und plötzlich saß ich da auf der schönen Couch und wir redeten miteinander. Und plötzlich kam ich gar nicht umhin, ihr mein Leben mal zu erzählen, wie das alles gelaufen war. Und Elfriede erzählte mir dann hinterher aus ihrem Leben. So tauschen. Was ich damit sagen will, wann haben wir das letzte Mal ein Zeugnis von Jesus abgegeben? Nun ist das nicht ganz leicht, das weiß ich ja. Komme zurück zum ersten Advent. Aber es muss doch ziemlich leicht sein, jemanden mal zum Gottesdienst um Mittagessen einzuladen. Außerdem, dass dann dabei noch ein Video gezeigt wird, was uns wirklich sprachlos macht. Außerdem, dass wir auch gemeinsam noch Lieder singen können, Wunschlieder, die uns mal etwas bedeutet haben. Und vielleicht ist der eine oder andere da, der sagt, das Lied wollen wir singen und das bedeutet mir so viel. Mit anderen Worten, eine Gelegenheit für Fremde, auch für solche, die das Evangelium noch nicht wirklich verstanden haben, zu hören, was Gott tut. Gott, der Allmächtige, El, der allein anbetungswürdige Elohim, der absolut vollkommene Jahwe, redet zu uns. Und wir geben die Gelegenheit, jetzt im ersten Advent, dass andere Menschen das hören und dann erreicht und auch angesprochen werden. Aber Gott redet nicht nur, so heißt es hier in dem Text, er redet und ruft die Welt vom Anfang der Sonne bis zu ihrem Niedergang. Aus Zion bricht ein schöner Glanz Gottes hervor. Ich bete für diese Tage am ersten Advent. Ich bete darum für die Tage, dass wirklich aus der Gemeinde ein wunderbarer Glanz hervorbricht, wo die Menschen sagen, Gott ist dort wirklich gegenwärtig. Unser Gott kommt. Unser Gott kommt. Er redet nicht nur, er macht sich auf. Und wenn er kommt, kommt er, weil du ihm wichtig bist. Weil du ihm wichtig bist. Und die Herrlichkeit Gottes leuchtet am wunderbarsten unter seinen Auserwählten. Sein Glanz tritt hervor in Zion. Vers 3. Und unser Gott kommt und schweigt nicht. Fressendes Feuer geht vor ihm her und um ihn herum ist ein großes Wetter. In der Bibel erleben wir immer wieder, wenn Gott in mächtiger Weise auftritt, dann sind auch solche Ereignisse zu erleben, als Gott vom Berg Sinai herunterkam und die Gebote gab. Da war ein mächtiges Wetter, Sturm und Wind um ihn herum. Er kommt und er schweigt nicht. Es stürmt gewaltig. Ein wenig musste ich, als ich diesen Text las, es stürmt gewaltig, darüber denken, dass selbst heute die Wetterprognosen ganz anders aussehen. Sturm, Wind, dort, wo es eigentlich nicht erwartet wird. Könnte es sein, dass Gott auch durch das Wetter die Welt noch einmal aufrüttelt und sagt, ihr seid in der völlig falschen Spur? Könnte es sein? Nun wollen wir nicht auf die Welt schauen. Wir müssen auf uns schauen, die wir gläubig sind. Es erinnert uns, das Wetter, Erscheinen Gottes auf dem Sinai, als er dem Volk das Gesetz gegeben hat. Das wurde von einem gewaltigen Sturm von Blitzen und von Donner begleitet, so im zweiten Buch Mose, Kapitel 19, Vers 16. Eine majestätische, beeindruckende Erscheinung. Und er will sein Volk aufrichten. Worüber ich begeistert bin, hatte ich auch mit Henry vorher noch gesprochen, Psalm 50. Und als nächstes daneben an ist Psalm 51. Zwei Psalme so dicht beieinander. Psalm 51 war, als David versagt hatte, in Sünde gefallen war. Und Gott den Boten die Botschaft zu ihm schickte und Nathan ihm sagte, was los war. Was hatte David nicht alles versucht? Seine Sünde zu verbergen, getrickst und alles Mögliche, nur dass die Sünde nicht bekannt wurde. Alles Mögliche gemacht. Das ist, wie wir Menschen gestrickt sind. Unsere Schuld versuchen wir zu verdrängen. Und dann kommt Nathan und sagt ihm die Botschaft. Und David bekennt, bekommt alle Schuld vergeben, alle Schuld. Und preist den Herrn, wenn die Schuld vergeben ist, dann ist sie vergeben, dann ist sie nicht mehr da. Dann ist sie ausgetilgt. Die gibt's nicht mehr. Und was wurde aus David, Geschwister? Ein Mann nach dem Herzen Gottes. Preist den Herrn, dass er seine Sündenschuld vor Gott bekannte und das ausgetilgt werden konnte und alles wird verändert. Liebe Geschwister, was meine Sehnsucht in meinem Herzen ist, steht auch jetzt hier nicht auf meinem Manuskript. Du hast von Indien gesprochen, von der Situation. Wir waren gerade in der Gemeinde in Hanau eingezogen, am alten Rückinger Weg, wohnten da unten, als der Missionar Greer zu uns zu Besuch kam aus Indien. Er hatte ein Anliegen gehabt. Es war schon damals schwer, missionarisch tätig zu sein, aber er lebte wirklich als ein Bote Gottes in Indien und kam rauf mit einem VW-Buskastenwagen und fuhr bis nach Hanau um dann bei uns zu sein. Aber er hat ein Anliegen. Sein Anliegen war, der VW-Bus musste überholt werden, repariert werden. Und das ging eigentlich gar nicht anders. Der Motor war schon so altersschwach, dass das eigentlich nicht mehr ging. Aber es durfte kein neuer Motor eingebaut werden, denn die Regierung erlaubte nur, dass das Auto mit der alten Nummer und mit der alten Motornummer auch wieder zurückkam. Was macht man denn da? Viel beten, viel fragen. Ein Motor wurde neu hergestellt, noch gemacht, eingebaut. Und ein Wunder ist geschehen. Der Händler bei Volkswagen hat auf den neuen Motor die alte Nummer eingeschlagen. Und Greer konnte dann mit dem neuen Motor seinen Dienst weiter vollziehen und zurückfahren, weil dort wirklich eine Hilfe gekommen war. Ist mir nie mehr aus der Erinnerung gegangen, liebe Geschwister. Gott ruft und spricht und handelt. Noch etwas. Versammelt mir meine Heiligen, die den Bund mit mir gemacht haben beim Opfer in Vers 5. Versammelt mir meine Heiligen. Wir gehören nicht uns selbst. Wir gehören ihm. Und wir sind sein Eigentum. Und wir können nicht über uns selbst verfügen, wie wir wollen. Versammelt mir meine Heiligen. Gott ruft sein Volk auf, sich zu versammeln, zusammenzukommen. Im Hebräischen steht hier das Wort Chassidim und das meint, mit die mit mir den Bund gemacht haben, in einen Bund eingetreten. Das ist auch schon ganz interessant. Der Bund, den Gott gemacht hat, ist ein neuer Bund, ein wunderbarer Bund. In der früheren Zeit in Hosea Kapitel 1, Vers 9, da hieß es, und es war eine Zeit, Lo Ami. Lo Ami hieß nicht mein Volk. Hat Gott gesagt, so wie sie leben, die sind nicht mein Volk. Und Gott hat sich erbarmt, war gnädig, hat erneuert und hat sie wieder in seinen Bund hineingenommen. Habt ihr schon mal darüber nachgedacht? Höre mein Volk, lass mich reden. Ich will es dir bezeugen. Ich, Gott, bin dein Gott. Das sollten wir uns ganz dickrot unterstreichen. Ich bin dein Gott. Er ist für uns verantwortlich. Er ist an deiner Seite. Er trägt dich, er begleitet dich, er ist für dich da. Willst du sein Kind sein, sein Eigentum sein? Deines Opfers halben strafe ich dich nicht, doch sind deine Brandopfer immer da vor mir. Und ich will nicht von deinem Hause Farren nehmen, noch die Böcke von deinen Ställen. Auch die Tiere im Wald gehören mir. Das Volk Israel, was war los? Gott hatte was auszusorgen. Sie waren da, sie brachten regelmäßig die Opfer, so wie Gott es vorgeschrieben hatte. Das taten sie und Gott sah die Opfer an, sie waren gegeben worden. nur sie waren nicht mit dem Herz dabei. Sie waren überhaupt nicht mit Gott in Einklang gekommen. Das war nur noch eine reine Formsache. Fällt mir gar nichts ein dazu. Wie besuchst du die Gottesdienste? Wie bist du hier in der Gemeinschaft? Reine Formsache? Ist das Herz dabei? Wenn das Herz dabei ist, danke auch für den Anruf bei Eckhardt gestern, nachdem du es gelesen hast. Das ist, wenn eine Sache von Herzen gemacht wird. Die Himmel werden seine Gerechtigkeit verkündigen. Und Gott ist Richter. Nun, das Gute an dieser Sache ist, wenn Gott richten wird, dann richtet er gerecht. Dann stimmt das. Das können wir von Herzen akzeptieren. Es ist ein gerechtes Urteil, was er fällt. Wir selber können uns gar nicht einschätzen. Wir Menschen können die Situation nie richtig einschätzen. Wir kennen nicht die Zusammenhänge, wir kennen nicht die Hintergründe, wir wissen nicht, was da zusammengespielt hat. Wir manchmal meinen, wir können urteilen, und das voll daneben. Gott selber kann urteilen, denn er kennt jedes Herz ganz genau. In Jeremia, Kapitel 17, die Verse 9 bis 10. Er kann ein gerechtes Urteil bilden, denn er hat vollkommene Erkenntnis von allen Motiven, von allen Ereignissen, von allem, was die Ursache war und was dahinter stand. Er versteht alles und übersieht alles. Und darum ruft er das ganze Universum zusammen. Er, der gerechte Richter, urteilt recht. Es ist lange her, dass ich mal in einem Prozess dabei war, in dem man, das ist, ich müsste jetzt schätzen, vielleicht über 70 Jahre her. Das war noch das alte Leben. Der Hugo noch in Sünde versunken, war ich eingeladen. Mein Vater hatte eine Brücke gebaut, der sich immer über mich erbarmt hat. Ich habe schon die Geschichte erzählt, meinen Vater habe ich nur zweimal weinen sehen. Einmal, als seine Fabrik kaputt war, das zweite Mal, als wir nicht mehr zusammenbleiben konnten für das Leben, wie ich es gelebt habe. War nichts Großes. Ich war mit dem Auto unterwegs gewesen. Auto gehörte natürlich meinem Vater. War gefahren. Hatte beim Parken nicht gut genug gebremst. Es lag aber auch sicherlich nicht an der Bremse, sondern vielleicht noch an die Promille, die in meinem System waren. Und ich fuhr auf ein anderes Auto auf. Und der war freundlich genug, gleich die Polizei zu rufen. Blutprobe wurde gemacht, die war noch damals erheblich hoch, und dann gab es einen Prozess. Und da saß ich dann drin in dem Prozess. Nun war es so, dass ich nicht ganz unbekannt war, und das sollte ein Beispiel sein. Der Richter kam rein. Und als der Richter reinkam, alle erhoben sich und ich auch. Und dann dauerte es nicht lange, dann wurde das Urteil gefällt. Ich war dann 8 Tage kriegte ich Haft zur Besserung, damit ich endlich zur Besinnung kam, um keinen Alkohol mehr beim Fahren zu trinken. Steht nicht in meinen Papieren, aber trotzdem. 8 Tage war ich in einem Haft verurteilt worden. Aber was ich sagen wollte war, als der Richter und das, all die Leute, die dabei saßen und in dem Gerichtssaal waren, als der Richter reinkam, standen sie alle auf aus Respekt vor der Autorität des Richters. Wie ist unsere Autorität heute vor Gott? Er kommt, er redet, er ist da. Und er sagt nicht Lo Ami, das heißt keine Vergebung, im Gegenteil, ich bin dein Gott. Wenn wir irgendwas aus dieser Predigt mitnehmen sollen, Gott ist voller Liebe und Erbarmen. Wir müssen lernen, ihn wirklich zu achten und anzubeten, uns an ihn zu wenden. Und dann sagt er doch tatsächlich hinterher, und rufe mich an in der Not, und ich werde mir überlegen, ob ich dich erhören werde. Steht das bei euch so? Bei mir nicht. Rufet mich an, denn ich strecke meine Hand zu dir aus. Lieber Jesus, wir beten dich an und danken dir, dass du so barmherzig und gnädig bist. Hilf uns, dass die Perspektive in unserem Leben, wer du bist, was wir für dich bedeuten, wieder zurechtgerückt wird, dass wir wirklich in Ehrfurcht, Anbetung, in Dankbarkeit vor dein Angesicht kommen und sagen, Herr, dass du dich so über uns erbarmst, das können wir nicht begreifen. Das können wir nur dankbar annehmen. Und wir wollen dich anbeten, denn du bist eine wunderbare, herrliche Majestät, die sich über uns erbarmt hat. Und dafür preisen wir dich und beten dich an in Jesu Namen. Amen. Amen. Wir haben